Also, was wäre, wenn der Hauptgrund, warum du deine richtig ehrgeizigen Umsatzziele immer wieder verfehlst, gar nicht an deinem mangelnden Verkaufsgeschick liegt?
sondern an etwas viel Banalerem, ja.
Genau. Was, wenn das eigentliche Problem einfach die Tatsache ist, dass du deine Woche an einem Montagmorgen planst?
Das ist ein ziemlicher Paradigmenwechsel für viele.
Absolut. Und damit willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir durchleuchten heute ein Paradigma, das ja in so ziemlich jedem klassischen Management-Training gepredigt wird, das aber in der harten Realität des Geschäftsalltags oft wirklich kläglich scheitert.
Richtig. Und die Grundlage dafür, also das Material, das wir uns heute vornehmen, das liefert uns das 2026er Update der SWM Masterclass Verkäufer Unternehmer.
Speziell schauen wir uns da die Methodiken aus dem Sebastian Bunde Vertriebstraining an. Und unser Ziel heute ist wirklich kein esoterisches Zeitmanagement-Gerede.
Nein, ganz und gar nicht.
Es geht um einen echten mechanischen Fahrplan. Einen Fahrplan, der diese ständige Unvorhersehbarkeit deines Alltags nicht einfach als lästigen Störfaktor abtut,
sondern sie als völlig festen Bestandteil in die eigene Struktur integriert. Und genau diese Integration von Chaos, das ist hier wirklich der springende Punkt. Wir haben es hier nämlich mit einem Ansatz zu tun, der direkt in eine der wohl ältesten Debatten der ganzen Produktivitätsszene eingreift. Also diese starre Wochenplanung auf der einen Seite,
Ja, die kennen wir alle.
genau, und die sehr agile Tagesplanung auf der anderen Seite. Also die meisten von uns haben das ja so gelernt, dass man seinen Kalender vielleicht am Freitagnachmittag oder spätestens am Montagmorgen für die nächsten 5 Tage komplett durchtaktet.
Man baut sich dann so ein wunderschönes farbkodiertes Konstrukt.
Richtig, alles sieht toll aus, aber die Masterclass stellt sich hier wirklich vehement quer und plädiert stattdessen total radikal für die reine Tagesplanung.
Und lass uns da direkt mal ansetzen. Warum soll denn diese so etablierte Wochenplanung auf einmal so dysfunktional sein? Ich meine, auf dem Papier sieht eine perfekt durchgeplante Woche doch extrem professionell und auch irgendwie beruhigend aus, oder?
Ja, naja, auf dem Papier absolut. Aber in der Praxis von Vertrieblern oder auch Unternehmern oder eigentlich bei jedem, der aktiv mit Kunden arbeitet, da ist diese Architektur einfach extrem fragil.
Weil ständig was dazwischen kommt.
Exakt. Die Argumentation in den Unterlagen stützt sich da auf zwei Hauptsäulen. Die erste ist die absolute Flexibilität. Also stell dir vor, du planst am Montag deine Woche wirklich perfekt durch. Und dann ruft am Dienstagmorgen ein absoluter Schlüsselkunde mit einem brennenden Problem an. Oder was ja auch toll ist, es ergibt sich plötzlich aus dem Nichts eine massive zeitkritische Geschäftsmöglichkeit.
Du musst also sofort reagieren.
Du musst reagieren, ja. Und in exakt dem Moment fällt dein kompletter Wochenplan zusammen wie ein Kartenhaus. Der Mittwoch verschiebt sich, der Donnerstag wird völlig unmöglich und am Freitag.
Am Freitag hast du dann dieses erdrückende psychologische Gefühl, dass du völlig versagt hast.
Genau, weil du deinen eigenen, ach so tollen Plan einfach nicht einhalten konntest.
Und die Tagesplanung verhindert diesen Dominoeffekt quasi, weil der Zeithorizont viel kürzer ist.
Richtig.
Also man baut dieses Kartenhaus quasi jeden Tag neu auf, anstatt zu versuchen, ein riesiges fünfstöckiges Gebäude durch einen Sturm zu retten.
Das ist eine super Analogie, ja. Du kalibrierst deinen Fokus einfach täglich neu. Und das bringt uns direkt zur zweiten Säule,
Nämlich?
dem dynamischen Setzen von Prioritäten. Wenn du stur an einer Wochenplanung festhältst, dann arbeitest du am Donnerstag vielleicht Aufgaben ab, die am Montag noch höchste Priorität hatten.
Die aber jetzt durch neue Entwicklungen am Mittwoch eigentlich völlig irrelevant geworden sind.
Exakt. Und die tägliche Justierung verhindert genau solche Engpässe. Du stellst damit sicher, dass deine strategisch wichtigen Aktivitäten nicht einfach von der Eigendynamik der Woche überrollt werden.
Ja, verstehe. Aber da muss ich jetzt mal kritisch nachhaken.
Gerne.
Wenn ich jeden einzelnen Tag umwerfe und quasi neu strukturieren muss, bin ich dann nicht irgendwann nur noch so der Administrator meines eigenen Kalenders? Das klingt im ersten Moment nach einem Mikromanagement, das unglaublich viel kognitive Energie frisst und mich ironischerweise eigentlich unflexibler macht, weil ich den Blick für das große Ganze verliere.
Ja, das ist ein absolut berechtigter Einwand, den auch wirklich viele haben, wenn sie von der Wochen- auf eine Tagesplanung umstellen wollen. Aber die Empirie stützt deine Befürchtung hier gar nicht.
Okay, was sagen die Zahlen?
wir haben hier Daten von LinkedIn Sales Solutions in den Unterlagen. Und diese Analyse zeigt, dass Vertriebsmitarbeiter, die ihre Zeit auf diese extrem granulare tägliche Weise verwalten, eine um 9% höhere Wahrscheinlichkeit haben, ihre konkreten Verkaufsziele auch zu erreichen.
Wow, 9%. Das klingt isoliert betrachtet jetzt vielleicht nicht nach einer monumentalen Verschiebung.
Aber auf das Jahr gerechnet.
Genau, wenn man das mal auf ein ganzes Geschäftsjahr und auf die entsprechenden Provisionen oder Unternehmensgewinne hochrechnet, dann ist das ein gewaltiger Hebel.
Definitiv.
Aber was genau ist denn der kausale Zusammenhang hier? Also warum erzeugen diese kleinen täglichen Mikroanpassungen diese 9%?
Der Mechanismus dahinter hat tatsächlich unheimlich viel mit unserer Neurobiologie zu tun. Es geht bei dieser Planung eben nicht darum, dir ein noch engeres Korsett anzulegen.
Sondern?
Es geht um die Sichtbarkeit von Erfolg. Vage Wochenziele, wie zum Beispiel diese Woche 10 neue Leads generieren, die bieten dir am Dienstag oder Mittwoch einfach noch kein wirkliches Feedback.
Man hängt irgendwie in der Luft.
Genau, du hängst in der Luft. Ein konkretes Tagesziel hingegen liefert dir am Abend ein sofortiges, handfestes Resultat. Das Erreichen von so einem Ziel schüttet Dopamin aus und das schafft sofortige Motivation.
Ah, du beendest den Tag also mit einem messbaren Sieg?
Richtig, anstatt mit dem Gefühl, dass dieser riesige Berg an Arbeit einfach nie kleiner wird. Du weißt an jedem einzelnen Tag exakt, wo du stehst.
Das leuchtet mir absolut ein. Die Motivation speist sich also quasi aus dem Abschluss von konkreten Aufgaben.
Genau.
Okay, wenn wir diese tägliche Ausrichtung jetzt also als unsere neue Grundlage nehmen, dann stellt sich ja die große praktische Frage, wann ist der ideale Zeitpunkt für dieses Planungsritual?
Das ist eine sehr gute Frage.
Macht man das am besten morgens, wenn man mit dem allerersten Kaffee am Schreibtisch sitzt und der Kopf noch richtig schön frisch ist?
Interessanterweise nicht. Und hier wird die Methodik der Masterclass extrem spezifisch. Der absolute Zeitpunkt für diese Planung ist zwingend der Vorabend.
Wirklich, der Vorabend? Also direkt am Ende des Arbeitstages, bevor ich in den Feierabend gehe?
Exakt.
Das ergibt mechanisch eigentlich total Sinn. Weil wenn ich morgens erst evaluieren muss, was heute überhaupt wichtig ist, dann verliere ich wahrscheinlich genau diese kritische erste Stunde an lauter administrative Entscheidungen.
Richtig, anstatt einfach direkt loszulegen.
Das ist ja im Grunde wie wenn ich abends schon meine Sportklamotten rauslege.
Perfekter Vergleicher.
Weil wenn die Laufschuhe morgens schon direkt neben dem Bett stehen, dann denke ich gar nicht mehr groß drüber nach, sondern fange einfach direkt an.
Ganz genau. Das System ermöglicht dir, und so formuliert es die SBM Masterclass auch sehr treffend, am nächsten Tag buchstäblich vom Fleck weg zu starten.
Sehr cool.
Aber dieser logistische Vorteil am Morgen, das ist eigentlich nur der offensichtliche Teil der Geschichte. Der weitaus wichtigere Grund für die Planung am Vorabend ist eher tiefenpsychologischer Natur. Es geht dabei um eine extreme Stressreduktion.
Weil ich die ungelösten Probleme des Tages dann nicht mit nach Hause nehme.
Genau.
Lass uns da mal etwas tiefer graben, denn das betrifft ja ein Phänomen, das, glaube ich, fast jeder von uns kennt. Man liegt nachts im Bett, starrt an die Decke und das Gehirn rattert pausenlos die To-Do-Liste für den nächsten Tag durch.
Oh ja.
Das ist dieser berüchtigte Zeitgarnik-Effekt, oder? Also die Tendenz unseres Gehirns, unvollendete Aufgaben viel, viel stärker in Erinnerung zu behalten als bereits abgeschlossene.
Exakt, das ist der Punkt. Solange eine Aufgabe offen und ungeplant ist, läuft sie in deinem Gehirn quasi wie so ein Hintergrundprogramm auf einem Computer einfach weiter.
Und saugt Akku.
Genau. Sie verbraucht kontinuierlich kognitive Ressourcen und blockiert deine Erholung. Wenn du aber deinen nächsten Tag bereits am Vorabend strukturiert hast, dann externalisierst du dieses Problem.
Ah.
Du sagst deinem Gehirn quasi, pass auf, das ist notiert, dafür gibt es morgen um 10 Uhr ein festes Zeitfenster. Du kannst das jetzt loslassen.
Das heißt, ich nehme die Arbeit wirklich nicht mehr mit in den Schlaf.
Richtig. Und besserer Schlaf bedeutet natürlich eine massiv verbesserte exekutive Funktion am nächsten Morgen.
Das ist wirklich eine fantastische Perspektive. Es ist also gar nicht nur ein Zeitmanagement-Tool, sondern es ist eigentlich ein Instrument zur kognitiven Entlastung.
Ganz genau.
Aber naja, in der Realität ist das oft ein ziemlicher Kampf. Nach einem zermürbenden Tag, vielleicht nach einem richtig schwierigen Kundengespräch, da will man doch eigentlich nur noch den Laptop zuklappen und fliehen.
Klar, das ist menschlich.
Wie institutionalisiert man das denn, ohne dass es jeden Abend an der eigenen aufgebrauchten Willenskraft scheitert?
Indem man es auf gar keinen Fall als eine optionale Notiz betrachtet. sondern als den wichtigsten Termin des ganzen Tages. Die Regel aus der Methodik ist da glasklar. Du planst dir täglich einen festen Termin in deinem Kalender ein.
Okay.
Und zwar als den absolut letzten beruflichen Termin deines Arbeitstages.
Ein blockierter Termin mit mir selbst sozusagen.
Genau, ein Termin mit dir selbst. Und die Anweisung geht hier so weit, dass dieser Termin exakt so behandelt werden muss wie ein Termin mit deinem wichtigsten, umsatzstärksten Kunden.
Oh wow.
Ja. Du würdest einen CEO ja auch nicht einfach 5 Minuten vorher wegdrücken, nur weil du gerade keine Lust hast.
Das stimmt.
Dieser Termin zur Tagesplanung darf also wirklich nur in absoluten Notfällen verschoben oder abgesagt werden.
Okay, aber über welchen zeitlichen Rahmen sprechen wir hier eigentlich? Wenn das jetzt massiver Planungsaufwand ist, dann wird der Widerstand natürlich riesig sein.
Nein, nein, es geht hier um einen Rahmen von 15 bis maximal 30 Minuten. Das reicht völlig aus, wenn man konzentriert vorgeht. Und es überschreitet auch nicht diese psychologische Schwelle, an der es sich plötzlich wie eine lästige Überstunde anfühlt.
Okay, also wir haben diese 15 bis 30 Minuten jetzt fest im Kalender verankert. Die kognitiven Schleifen werden abends geschlossen, der nächste Tag ist vorbereitet.
Mhm.
Aber das bringt uns natürlich direkt zum inhaltlichen Kern der Sache. Diese neu gewonnene Klarheit nützt mir ja am Ende überhaupt nichts, wenn ich am nächsten Morgen dann mit vollem Fokus an den völlig falschen Dingen arbeite.
Absolut.
Was genau ist denn die Metrik für diese Planung? Also womit fülle ich diese 15 Minuten?
An dieser Stelle führt die Methodik ein extrem klares Akronym ein, das als unerbittlicher Filter dient. Und zwar das Kürzel UPS. Das steht für umsatzproduzierende Sachen.
UPS. Umsatzproduzierende Sachen.
Genau.
Das klingt im allerersten Moment fast schon ein bisschen banal. Ich meine, jeder im Business weiß doch, dass er Umsatz produzieren muss. Warum muss das hier so extrem in den Vordergrund gerückt werden?
Weil Wissen und Handeln hier extrem weit auseinanderklaffen. Die menschliche Psychologie spielt uns da im Arbeitsalltag ständig Streiche. Wir neigen nämlich von Natur aus dazu, immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen.
Ja, wer tut das nicht?
Und administrative Aufgaben, also das schöne Formatieren einer Präsentation, das penible Sortieren des CRM-Systems oder das Beantworten von irgendwelchen internen E-Mails.
Oh ja, E-Mails.
Genau, das sind Aufgaben, die uns eine sofortige, sichere Befriedigung verschaffen. Wir fühlen uns produktiv, ohne ein wirkliches Risiko einzugehen.
Ja, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Das ist quasi die Falle der Beschäftigungstherapie.
Ganz genau.
Um wieder ein Bild zu benutzen, ist es der Unterschied, ob man Kohle in den Motor eines Zuges schaufelt, was richtig anstrengend ist, oder ob man im Speisewagen gemütlich die Servietten faltet.
Sehr schönes Bild, ja.
Beide Leute arbeiten auf dem Zug, aber der Zug fährt eben nur durch die Kohle.
Und es ist psychologisch völlig logisch, dass wir davor zurückschrecken, einen kalten Lead anzurufen, Kaltakquise oder das Nachfassen bei einem extrem kritischen Kunden. Das beinhaltet ja immer das Risiko von Ablehnung.
Es erzeugt Reibung. Richtig, es erzeugt Reibung. Das Formatieren einer Excel-Tabelle wird mich aber niemals zurückweisen. Es gibt mir einfach diesen schnellen kleinen Dopamin-Hit von ich arbeite hart, während der eigentliche Umsatz auf der Strecke bleibt.
Perfekt zusammengefasst. Und genau deshalb verlangt die Methodik, dass die To-Dos am Vorabend nicht nur schriftlich fixiert werden, sondern auch in eine absolute eiserne Hierarchie gebracht werden.
Mhm.
Und ganz oben, non-negotiable, müssen diese UPS stehen. Also alles, was direkt oder indirekt frischen Umsatz bringt. Sei es das Schreiben eines konkreten Angebots, der Anruf bei einem potenziellen Neukunden oder eben ein Vorortbesuch.
Und wie dramatisch die Auswirkungen sind, wenn man sich dieser psychologischen Falle tatsächlich entzieht, das untermauern ja auch die Daten, die uns hier vorliegen, auf eine sehr, sehr eindrückliche Weise.
Absolut. Wenn wir das Ganze mal in den größeren Kontext stellen, dann sehen wir erst, was diese Struktur wirklich ausmacht. Es gibt eine umfassende Umfrage des Corporate Executive Board, die hier aufzeigt, dass Unternehmer und Vertriebler, die genau so einen strukturierten, unnachgiebig priorisierten Prozess befolgen, eine um 20% höhere Abschlussrate erzielen.
Wahnsinn, 20%. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 20% mehr Abschlüsse bedeuten ja nicht zwingend, dass diese Leute plötzlich 20% besser im eigentlichen Verkaufen sind.
Nein, gar nicht.
Es bedeutet oft einfach nur, dass sie die umsatzproduzierenden Sachen nicht auf den nächsten oder übernächsten Tag verschieben. Sie rufen den Kunden exakt dann an, wenn das Momentum am allerhöchsten ist, anstatt den Lead abkühlen zu lassen, nur weil sie intern noch E-Mails sortieren mussten.
Genau das. Du verhinderst damit das langsame Ausbluten von Potenzial, diesen sogenannten Lead Decay. Und das wird auch von einer weiteren Studie von Sales Hacker aus dem Jahr 2021 gestützt.
Was besagt die?
Die Zahlen sind fast noch gravierender. 64% der Vertriebsmitarbeiter, die ihre Aktivitäten strikt nach dieser UPS-Logik priorisieren, erreichen regelmäßig und verlässlich ihre Ziele.
Okay, 64%.
Ja, und bei der Vergleichsgruppe, die zwar auch fleißig arbeitet, aber eben diese eiserne Priorisierung nicht vornimmt, da sind es nur 48%.
Wahnsinn, das ist ja im Grunde der Unterschied zwischen einer professionellen Steuerung und dem reinen Werfen einer Münze.
Exakt.
Na, wenn du zu den 48% gehörst, hast du quasi eine 50-50-Chance, ob du am Ende des Quartals deinen Bonus siehst oder ob dein Business wächst. Wenn du aber diesen inneren Widerstand überwindest und die UPS an die absolute Spitze setzt, dann hebst du deine Erfolgsquote wirklich signifikant über den reinen Zufall.
Und das ist genau der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt.
Das ist für jeden, der uns jetzt zuhört, eigentlich die essentielle Frage. Willst du, dass dein Erfolg vom Zufall abhängt oder willst du ihn durch eine klare Struktur erzwingen?
Diese Zahlen entziehen dieser ganzen Diskussion über, ich habe halt meine eigene Arbeitsweise, gewissermaßen komplett die Grundlage. Die detaillierte Tagesplanung mit hartem Fokus auf Umsatz ist schlichtweg ein empirisch belegter Hebel.
Gut, also wir haben jetzt das strategische Fundament gebaut, die kognitive Entlastung durch den Vorabend, die Vermeidung von diesen administrativen Fallen und den klaren Fokus auf den Umsatz.
Mhm.
Aber das alles passiert ja noch am eigenen Schreibtisch, bevor wir überhaupt mit einem anderen echten Menschen gesprochen haben. Lass uns jetzt mal dorthin gehen, wo es wirklich ernst wird.
Gerne.
Wir sitzen im Termin. Egal, ob das jetzt ein Videocall, ein Telefonat oder ein persönliches Treffen ist. Wie genau bereite ich mich denn innerhalb dieser abendlichen Planung auf dieses konkrete Gespräch vor?
Die Masterclass-Methodik geht hier ganz klar davon aus, dass ein Meeting ohne spezifische Vorbereitung eigentlich reine Zeitverschwendung für beide Seiten ist.
Okay, hart, aber wahr.
Ziemlich trivial, aber eben notwendig. Also, wen genau kontaktiere ich? Was ist das spezifische Thema? Und was ist mein messbares Ziel für diesen Termin?
Also will ich nur Unterschrift, will ich Informationen oder will ich vielleicht einfach nur einen Folgetermin?
Ganz genau.
Das ist ja dieses klassische Wer, was und wozu. Das sollte man als Profi ja ohnehin auf dem Schirm haben. Aber ich nehme an, die Methodik bleibt nicht bei diesen Basics stehen, oder?
Nein, und hier kommt das, was die Unterlagen wirklich als die eigentliche geheime Zutat bezeichnen. Ein echter Gamechanger in der Gesprächsführung. Es reicht nämlich nicht nur, das Ziel zu definieren, du musst auch die vierte Frage beantworten.
Und die wäre?
Welche Fragen helfen mir, den Kunden genau dorthin zu leiten? Du planst also nicht, was du sagen willst? Du planst akribisch die Choreografie deiner Fragen.
Halt, stopp, da muss ich jetzt kurz intervenieren. Das klingt jetzt für mich paradox. Ich gehe in ein Verkaufsgespräch und bereite nicht meine brillanten Argumente vor oder meine perfekten Antworten auf Einwände, sondern ich schreibe mir vorher die Fragen auf, die ich dem Kunden stellen werde.
Exakt.
Also offene, geschlossene, hypothetische Fragen.
Genau. Du entwirfst am Vorabend das komplette Gerüst des Dialogs.
Also ganz ehrlich, wenn ich mit einem Katalog von vorgefertigten Fragen in ein Gespräch gehe, das klingt doch sofort wie eine polizeiliche Vernehmung oder wie so ein schlechter Telemarketer, der stur seinen Bildschirm abliest.
Ja, das denkt man im ersten Moment, absolut.
Ein gutes Gespräch lebt doch von Empathie, oder? Vom spontanen Eingehen auf die Nuancen des Gegenübers. Töte ich mit so einem Skript nicht jede natürliche Konversation?
Das ist wirklich der absolut instinktive Vorwurf gegen diese Methode. Aber die Psychologie des aktiven Zuhörens beweist hier wirklich das genaue Gegenteil.
Okay, erklär mir das.
Wenn wir unvorbereitet in ein Gespräch gehen, passiert Folgendes. Stell dir dein Arbeitsgedächtnis einfach mal wie den Arbeitsspeicher, also den RAM deines Computers vor.
Okay.
Während der Kunde spricht, verbrennt dein Gehirn 80% dieses Arbeitsspeichers mit der panischen Suche nach der nächsten halbwegs intelligenten Frage, die du stellen kannst, um das Gespräch irgendwie am Laufen zu halten.
Oh, das ist interessant.
Dir bleiben dann also nur noch 20% deiner kognitiven Bandbreite übrig, um dem Kunden tatsächlich zuzuhören.
Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Zuhören ist ja an sich nichts Passives. Echtes Zuhören bedeutet ja, den Subtext zu analysieren, auf die Körpersprache zu achten oder herauszuhören, was der Kunde eben genau nicht sagt.
Richtig.
Und dafür brauche ich natürlich meine vollen 100% Arbeitsspeicher.
Völlig richtig. Indem du die entscheidenden strategischen Fragen am Vorabend bereits formuliert und verinnerlicht hast, verlagerst du diesen Aufwand quasi auf die Festplatte. Dein Arbeitsspeicher ist im Gespräch dann komplett frei.
Aha.
Du musst nicht mehr überlegen, wohin du das Gespräch lenken willst, weil dein roter Faden ja bereits existiert. Dadurch bist du im Moment paradoxerweise viel, viel freier, wesentlich präsenter und du strahlst eine deutlich höhere Empathie aus, weil du endlich den Luxus hast, dich voll und ganz auf die Antworten des Kunden zu konzentrieren.
Das ist wirklich ein fantastisches Konzept. Die Vorbereitung schränkt mich also gar nicht ein, sie befreit mich eigentlich vom Druck des Improvisierens.
Ganz genau.
Und durch diese gezielten, offenen oder hypothetischen Fragen, die ich mir ja vorher überlegt habe, sammle ich natürlich Informationen von einer viel höheren Qualität, als wenn ich mich nur auf meine Standardphrasen verlasse. Ich lenke das Gespräch subtil, während der Kunde den Raum bekommt, seine wahren Schmerzpunkte zu offenbaren.
Das ist absolut die Essenz von strategischer Gesprächsführung. Und an dieser Stelle sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber kurz erwähnen, dass das eine Fähigkeit ist, die wirklich Training erfordert.
Klar.
Die SBM Masterclass und das Sebastian Bunde Vertriebstraining weisen in den Unterlagen darauf hin, dass die Begleitung dieser spezifischen Tagesplanung und eben dieser Fragentechniken ein Kernbestandteil ihrer Trainings ist.
Ah, okay.
Sie bieten interessierten Unternehmern dafür auch kostenlose Erstgespräche an, um diese Strukturen individuell zu etablieren. Das nur als kontextuelle Information, völlig wertungsfrei, falls man sich jetzt fragt, wie man das überhaupt in die Praxis umsetzt, ohne direkt daran zu verzweifeln.
Ja, das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung, denn das Schreiben der wirklich richtigen Fragen, das ist definitiv eine Kunst für sich, die man üben muss.
Absolut.
Lass uns an der Stelle mal einen Schritt zurücktreten und betrachten, was wir heute eigentlich aufgedeckt haben. Wir sind gestartet mit der Demontage der traditionellen Wochenplanung.
Mhm.
Und wir haben verstanden, warum die tägliche Kalibrierung unsere Flexibilität rettet und viel Frustration vermeidet. Dann haben wir die Neurobiologie des Vorabend-Hacks besprochen.
Der Zeigarnik-Effekt.
Genau wie diese 15 Minuten am Abend den Zeigarnik-Effekt ausschalten und uns unseren ruhigen Schlaf zurückgeben. Wir haben auch gesehen, wie wir dieser kleinen Dopaminfalle der einfachen Aufgaben entkommen, indem wir, upsi, die umsatzproduzierenden Sachen radikal nach oben priorisieren.
Richtig.
Und schließlich haben wir das Arbeitsgedächtnis im Meeting entlastet, indem wir nicht unsere Antworten, sondern die präzise Choreografie unserer Fragen vorbereiten.
Und weißt du, wenn man all diese Ebenen mal übereinander legt, dann beantwortet das eigentlich die fundamentale Frage nach dem Warum. Warum sollte man sich diese tägliche Disziplin eigentlich antun?
Ja, warum?
Es geht eben nicht nur um die 20% mehr Abschlüsse oder das zuverlässigere Erreichen der Quoten, auch wenn die Daten das ja eindeutig belegen. Es geht hier um einen echten Paradigmenwechsel in der Art, wie wir als Professionals agieren und existieren.
Mhm.
Wer diese Mechaniken anwendet, der verlässt diesen zermürbenden Zustand des ständigen reaktiven Feuerlöschens. Du bist dann einfach nicht länger das Opfer deines Posteingangs oder der Launen deiner Kunden. Du agierst.
Genau, du agierst. Du übernimmst die proaktive Kontrolle über deine Zeit, über deine kognitive Auslastung und letztlich über den Erfolg deiner eigenen Projekte. Das ist einfach eine massive Aufwertung der gesamten beruflichen Lebensqualität.
Genau das ist der springende Punkt, die Rückgewinnung der Kontrolle. Aber bevor wir dich heute entlassen, möchte ich genau diese Kontrolle nochmal auf eine völlig andere Ebene heben.
Okay, da bin ich gespannt.
Wir haben heute ja sehr intensiv über Vertrieb, Umsatz und Business-Taktiken gesprochen. Aber denk dieses Konzept der vorbereiteten Fragen doch mal einen Schritt weiter über das reine Büro hinaus.
Mhm. Was würde denn passieren, wenn du dieses Prinzip in deinem Privatleben anwendest? Stell dir mal vor, du stehst vor einem wirklich schwierigen Gespräch. Ein festgefahrener Konflikt mit deinem Partner oder eine tiefe Meinungsverschiedenheit mit einem guten Freund. Oder vielleicht sogar eine ganz ehrliche Auseinandersetzung mit dir selbst über deine eigenen Ziele.
Ja, das sind die schwersten Gespräche.
Absolut. Und wir gehen in solche emotionalen Gespräche ja fast immer mit dem Ziel, unsere Argumente abzufeuern und einfach recht zu behalten. Was wäre aber, wenn du dir vor dem nächsten privaten Konflikt mal 15 Minuten Zeit nimmst, um dir offene, neugierige Fragen zu überlegen?
Das ändert die ganze Dynamik.
Fragen, die eben nicht verurteilen, sondern die darauf abzielen, die Perspektive des anderen wirklich zu entschlüsseln. Wenn du deinen Arbeitsspeicher quasi frei machst, um deinem Partner wirklich zuzuhören, anstatt im Kopf schon deine nächste Verteidigung zu planen.
Wow, ja.
Vielleicht ist die strategische Vorbereitung von Fragen nicht nur der ultimative Hebel für mehr Umsatz in der Wirtschaft, sondern eben auch der Schlüssel zu einem radikalen, tiefen Verständnis in unseren wichtigsten menschlichen Beziehungen. Etwas, worüber es sich definitiv nachzudenken lohnt. Wir hören uns beim nächsten Mal.